Landwirtschaft zuwenden.
Das ist eine Randsiedlung, hier eine Art Ghetto gewesen in Gießen, ohne Asphaltstraße, ohne Beleuchtung, also völlig vergammelt und verrottet. Und da haben wir angefangen mit Betreuung der Familien, dann Hilfe für die Kinder, so schon vor der Schule, also dann Schularbeitenhilfe, ein Jugendclub.
Wurde in Gestalt, oder wie?
Nein, bei Rötchen.
Aber ich glaube, dass wir selber auch einen politischen Beitrag leisten wollen, denn wir haben doch das Ziel, verständlich zu machen, dass bis jetzt eben die Obdachlosen einer Strafpolitik unterliegen. Und wir wollen, dass eine neue Form von politischer Orientierung Platz greift, dass man eine emanzipierende Politik macht und den Widerstand der Obdachlosen gegen ihre Diskriminierung, gegen ihre Isolierung stärkt und dass wir uns mit diesem Widerstand auch solidarisieren.
10 Jahre arbeitet Richter in der Initiativgruppe mit. Die Eulenkopfsiedlung erfährt eine Aufwertung. Hierher kommt er heute nicht als der Herr Professor, sondern als einer der Ihren. Das Sportheim trägt seinen Namen.
Zu Ehren vom Horst, weil er ist 80 geworden, und haben wir uns was überlegt. Wir haben gesagt, erster Vorsitzender ist er ja sowieso. Also Ehrenvorsitzender im Verein ist er ja sowieso geworden. Ist er sowieso immer für uns, weil ohne Horst, glaube ich, wäre das alles gar nicht so gekommen damals. Sind wir einfach dankbar für. Und wir haben halt alle gesagt, dann machen wir das Haus, nennen wir dann Horst Ebert Richter Haus. Das ist halt zu Ehren von Horst.
Und dann habe ich noch gesagt, mach das nicht.
Nee.
Ich hätte überhaupt nichts hier erreicht, wenn nicht diese 40 Studenten mitgeholfen hätten.
Das, das
Mädchen
war ja auch,
vor allem auch.
Das war ja damals auch.
Und wenn ihr nicht und eure Eltern, wenn die nicht damals mitgezogen hätten, und gerade deine
Mutter. Da kommt jetzt auch gerade einer hin. Guck mal, der Heinz.
Ja, mit dem habe ich noch Fußball gespielt, der hieß immer Eisenfuß, hieß er. Also es war, du warst immer, du hast einen tollen Schuss gehabt, ja. Wenn wir dich jetzt gestern gehabt hätten, wäre es vielleicht besser gewesen.
So junge Jahre. Wir sind noch traurig, gell, für Sie.
Hallo, junger Mann.
Toll.
Und du siehst an?
Hallo. Du siehst schön aus. So.
Ich bin noch immer schön.
Theo Strippel, damals als Jugendlicher neben dem Professor, profitierte vom Engagement der Initiativgruppe. Er hat sich aus der Enge der Siedlung befreien können. Theo Strippel ist Weltmeister im Gewichtheben.
Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben.
Ich meine, dass der Willy Brandt wie eine Erlösungsfigur funktioniert hat für eine junge deutsche Generation, zu der ich ja gehörte, die sich enorm danach gesehnt hat, irgendwelche Vorbilder der Älteren zu finden, die in der Nazizeit sozusagen vorzeigbar waren. Und da war also nun Willy Brandt einer der ganz wenigen, der emigriert war und der nun eine deutsche Politik machte, die glaubwürdig, wirklich radikal nun abwich von dem, was in Deutschland passiert war.
Bilder aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Deutschland, Anfang der 70er Jahre. Wie kein anderer setzt sich Horst Eberhard Richter für eine neue, humane Psychiatrie ein. Ein Anruf bei Willy Brandt.
Er hat uns ja sehr geholfen, auch bei der Psychiatriereform. Ich war, es war ja Nazi-Psychiatrie, die eben die psychisch Kranken als minderwertig betrachtet hatte. Und dann wurden 300 Millionen bewilligt, um diese Reform umzusetzen in den psychiatrischen Einrichtungen. So hat sich dann unsere persönliche Freundschaft mal, wie ich meine, sehr zugunsten einer ganz wichtigen Reformmaßnahme in unserem Lande ausgewirkt.
Deutschland ist Frontstaat im Kalten Krieg. Das atomare Wettrüsten der Supermächte USA und UdSSR ruft Friedensaktivisten auf den Plan. Auch Horst Eberhard Richter. Natürlich. Interkontinentalraketen. Wasserstoffbomben. Neutronenbomben. Die Menschheit ist imstande, sich auf Knopfdruck selbst zu zerstören. Für Richter unbegreiflich. Er analysiert, dass der Mensch nach dem Mittelalter die Verbindung zu Gott verloren hat. Die großen Aufklärer, die Philosophen und Naturwissenschaftler hätten die Gesellschaften verunsichert. Dabei brauche der Mensch die unmittelbare Verbindung mit Gott und der Natur, wie die Luft zum Atmen.
Man sieht, dass die Bäume hier an der Baumgrenze jedes Jahr darum ringen, nicht wahr, den Winter zu überstehen. Viele sind gebrochen und haben es schwer, sich nochmal aufzurichten. Und das entspricht ein bisschen meiner Lebenssituation. Nicht wahr, wenn man alt wird, dann lebt man ja auch so etwas wie an einer Baumgrenze. Und das ist ja etwas, was ich von Schopenhauer übernommen habe, die Idee, dass wir alle eigentlich im Leben zusammenhängen mit der Natur und miteinander. Und auch wenn man gestorben ist, dass dann das, was vergangen ist, nicht total weg ist. Also es ist ja in dem Leben, was neu entsteht, ist ja immer auch die Vergangenheit erhalten.
...1979 ist es soweit. Horst Eberhard Richter veröffentlicht, was er für sein wichtigstes Werk hält. Der Gotteskomplex. Ein Plädoyer gegen blinden, selbstzerstörerischen Fortschrittsglauben.
Der Glaube, man könnte immer mächtiger werden, dass man an einen Fortschritt glaubt, der dazu führt, dass der Mensch immer mehr die Natur beherrscht. Je mehr diese Verbundenheit schwindet und der Mensch sich mehr isoliert in seinem Gefühl von Herrschaft und Großartigkeit und Allmacht, wenn er Gott verloren gegangen ist, wenn die Glaubensgewissheit weg ist, ja, dann kann man nur noch an sich selbst glauben, was man selber macht und an Herrschaft erringt. Und das ist also ein System, das sich jetzt immer mehr rasend sozusagen kreisförmig verstärkt. Denn wir sind sterbliche Wesen, wir sind täglich mit unserer Zerbrechlichkeit konfrontiert. Und wenn wir nicht die Kräfte mehr aufrechterhalten, gleiten wir immer mehr ab in eine Versklavung an eine technische Welt, die uns, wie Freud das mal genannt hat, zwar zu Prothesengöttern gemacht hat. Ich finde es ein schönes Bild, Prothesengötter, aber die Prothesen sind nicht mit uns verwachsen.
Hier ist das deutsche Fernsehen.
In den 70er Jahren überzieht die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik mit Terror. Die deutsche Demokratie scheint dem noch nicht gewachsen zu sein.
Auslassen und am ersten Baum aufhängen, da ne? Schau mal, das ist auch meine Meinung.
Auf der Flucht erschießen, auf der Flucht erschießen.
Na ja.
Das würde ich auch sagen, gleich heimmachen. Zulassen, heimmachen.
Hass erzeugt Gegenhass. Dieses Prinzip kann Horst Eberhard Richter nicht akzeptieren. Er will es genauer wissen. Warum versetzen junge Deutsche den Staat und die gesamte Gesellschaft in Angst und Schrecken? Er nimmt Kontakt zu Birgit Hogefeld auf, Terroristin, zu lebenslanger Haft verurteilt.
Es stellt sich heraus, dass es nicht Menschen sind, die von Natur aus sozusagen auf Grausamkeit und Gewalt etwa angelegt sind, sondern die, wie jetzt diese von mir betreute Birgit Togefeld, im Grunde Menschen sind mit großer Empfindsamkeit und Fähigkeit, sich wieder zu verändern. Sie hatte einen Vater, der genau wie ich jahrelang Soldat war. Sie hat irgendwie das vom Vater mitgenommen, der aber sich kaum aussprechen konnte. Sie hat nur gemerkt, der hat einen solchen Hass mitgebracht aus diesem Krieg, und er muss wirklich sehr zerstört gewesen sein psychisch. Durch solche Symptome haben wir beide herausgekriegt, dass in ihr sowas angekommen ist, so unbewusst, wie so eine Botschaft: Kannst du mich nicht erlösen oder kannst du nicht meine Rächerin werden? Nun frage ich mich, ich habe auch vielleicht an seiner Seite damals in Russland gekämpft. Ich hatte eine Kindheit und eine Bildung, die mir es ermöglicht hat, eben später zu einem Friedenskämpfer zu werden und mich zu engagieren und mich zu befreien von meinen inneren Lasten durch Schreiben und Nachdenken und Engagement. Ist es nicht so, dass doch meine Generation und ich mit eine Verantwortung auch trage, dass solche Schicksale wie diese Birgit Togefeld zustande gekommen sind? Don't you understand what I'm trying to say?
Can't you feel the fears I'm... Anfang der 80er Jahre wird Richter einer der Väter der Friedensbewegung. Es geht ihm nicht nur um die Beseitigung von Atomraketen. Wie immer will er die soziale Kälte zwischen den Menschen überwinden. Nur durch Solidarität könne die Welt gerettet werden. Mit seiner Friedensbotschaft erreicht Richter vor allem junge Menschen.
Durch diese Resonanz merkte ich, ich erfasse in dieser kritischen Jugend Kräfte, die mich wiederum stärken in meinem Glauben daran, in meiner Zuversicht. Dann kann man wirklich im Sinne des Gotteskomplexes die Kräfte stärken, die also führen zur Hoffnung darauf, miteinander solidarisch zu sein, die Kluft zu überwinden und vor allem diese Hasspolitik zu überwinden, die ja nur eigentlich zu tun hat mit einem projizierten Selbsthass.
Michail Gorbatschow bringt das Ende des Kalten Krieges und höhere Wein für Horst Eberhard Richter. Der arbeitet zusammen mit den Russen in einem internationalen Gremium zu Fragen von Abrüstung und Menschenwürde. Der Psychoanalytiker in seinem Element.
Dann saß ich dann in Moskau, aber auch in anderen, nachher in Washington und in Triest, zu diesem Treffen dieser kleinen Gruppe, die von Gorbatschow betreut wurde, also mit dem zusammen dem Ex-Verteidigungsminister der USA, mit McNamara und mit Sacharow, das war der Erfinder der russischen Wasserstoffbombe, ein großer Humanist, der also auch unbedingt für totale atomare Abrüstung war. Und dann konnte ich etwas nachholen von dem, was ich mir gewünscht hatte, dass ich auch gerade mit diesen friedenswilligen Russen zusammenarbeiten konnte.
Richters Hoffnung auf einen dauerhaften Weltfrieden. Was ist aus ihr geworden? Und wer hört ihm noch zu? Our nation and our coalition are proud of this accomplishment. Savoy Hotel, Berlin. Zwei alte Freunde treffen sich. Josef Weizenbaum ist Computerpionier und einer der bekanntesten Technologiekritiker aus den USA. Ein alter Kämpfer, wie Richter. Zwei Freunde, die sich noch zuhören.
Man sagt, oh Gott, das sind doch rührende alte Leute. Und es ist immer schön, mal wieder so ein Gesicht zu sehen oder so einem zuzuhören. Und das ist einfach rührend, dass die auch immer noch mit in den 80ern da auf die Straße gehen und sich mit den jungen Leuten verbünden. Aber nun haben wir also noch die Chance, gelegentlich gehört zu werden oder auch sogar in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Wir alle brauchen Ermutigung. Ja, manchmal, wenn Leute zu mir kommen, nachdem ich einen Vortrag halt haben und mich loben oder unterstützen oder so, Eins, das ich Ihnen sage, ist, ich danke Ihnen und sage Ihnen, wir brauchen alle Ermutigung. Ja. Manchmal denken Sie, na ja, Sie sind ja so ein großer Kerl, nicht? Sie brauchen das ja nicht. Nein, nein, wir brauchen das ziemlich dringend, nicht?
So, und nun werde ich und du sicher auch immer wieder gefragt, ja, warum machen Sie das denn noch? Warum kämpfen Sie noch? Warum versuchen Sie immer noch Widerstand zu leisten? Und dann sage ich, dass wir seit Hitler eigentlich den Eindruck haben, jedes Stillhalten gegenüber Gefahren der Gesellschaft oder der Welt ist tödlich für uns alle.
Der Seelenarbeiter Horst Eberhard Richter. Von den Neurosen des Einzelnen, der Familie, über die Gruppe, ist er immer weiter in die Gesellschaft vorgedrungen. Er will mit seinem Werk die Welt umarmen, um sie zu retten. Dass das geht, daran glaubt er. Unerschütterlich.